Ja, hallo, liebe Hörer unseres spannenden Podcasts. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin heute in einer ganz anderen Rolle als bei meinem letzten Podcast-Auftritt hier. Ich darf nämlich jemanden interviewen. Und ich hoffe, dass ihr am Ende des Interviews meine Begeisterung, ich will damit gar nicht hinterm Berg halten, für den Menschen, der hier zu Gast ist, ein bisschen teilt. Das Thema heute hat schon auch was mit Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung und Steuerberatung zu tun, nämlich die Nachfolgeberatung. Und ich bin sehr froh und freue mich, dass Bernd Schmidt heute zu Gast in unserem Podcast ist. Und wir wollen einfach miteinander ins Gespräch kommen darüber, wie man Nachfolgeberatung, die vielleicht an vielen Stellen schon gut ist, noch besser machen kann. Bernd, hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast.
Hallo und dann willkommen auch von meiner Seite aus Wiesloch. Ich bin Bernd Schmidt, bin dieses Jahr 80 Jahre alt und blicke auf mehrere Jahrzehnte Lernkultur und Entwicklung für Professionelle und Organisationen zurück.
Ja, da gehen wir sicherlich im Laufe des Gesprächs noch viel detaillierter drauf ein, denn so einen Erfahrungsschatz, den wollen wir uns nicht entgehen lassen. Ich möchte aber gleich, damit wir direkt zum Thema kommen, mal mit einer Frage, vielleicht auch ein bisschen provokant formuliert, einsteigen. Ich weiß, dass das bei dir auch ein Thema ist. Unser Haus und ich, wir begleiten seit vielen, vielen Jahren, ich selber seit über 20 Jahren Nachfolgeprozesse, in denen, das muss man einfach sagen, steuerliche Themen, rechtliche Dinge super vorbereitet und auch umgesetzt werden. Und trotzdem, insbesondere im Nachhinein, erfahren wir häufig, dass es nicht optimal gelaufen ist oder gar gescheitert ist, dass alte Familiengeschichten oder andere Dinge hochgekommen sind und die Nachfolge damit ja behindert oder gar gescheitert ist. Bernd, du hast dich damit in den letzten Monaten, vielleicht sogar in den letzten Jahren auch beschäftigt. Was passiert da aus systemischer Sicht?
Ja, ich komme ja ursprünglich auch aus der Familientherapie und in Familien werden ja ganz viele Themen abgehandelt oder eben auch nicht untereinander besprochen. Es entstehen Spannungen, es entstehen Gefühle von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, von Zutrauen, von Belastungen, die man zu tragen hat, von Vorteilen und Zuschreibungen, die man positiv erwartet hätte und über die dann oft auch einfach nicht genügend kommuniziert wird. Und wir als Familientherapeuten haben eben oft mit diesen mehr psychologischen, kommunikativen Aspekten der Beziehungen zu tun und haben oft eben unter dem Gesichtspunkt, wie gehen Menschen als Privatmenschen in Familien miteinander um, wie entwickeln sich persönliche Lebensläufe befasst. Und insofern haben wir manchmal unter psychotherapeutischen Gesichtspunkten da auch eine gewisse Einseitigkeit entwickelt. Nun bin ich aber eben auch Handelslehrer und habe Wirtschaftswissenschaften studiert und habe viele Unternehmen viele Jahre beraten und seit Jahrzehnten eben auch Menschen aus Organisationen und Unternehmer beraten und weiß, dass diese privaten Beziehungsdimensionen eben eine Sache sind und die Notwendigkeiten, die ein Unternehmen für Nachfolge braucht, eine ganz andere Sache. Dass in verschiedenen Rollen die Menschen ganz verschiedene Anliegen und Weltsichten haben und dass man das irgendwie zusammenkriegen muss. Und ich stelle fest, dass keine Profession bei uns eigentlich den hinreichenden Rundumblick hat.
Meine Frage ging ja so ein bisschen in die Richtung, warum mache ich, machen wir, machst du die Erfahrung des Nachfolgeprozesses scheitern, dass die Vermutung, die du hast und die Hypothese, auf der auch ein Ansatz, über den wir im zweiten Teil vielleicht noch mal ein bisschen intensiver sprechen, beruht, ist, dass du sagst, es wird nur, ich weiß nicht, ob das ein richtiges Wort ist, was für dich passt, ausschnittshaft, nicht das Ganze sehend in diese Beratung einbezogen. Kann man das so sagen?
Ja, jeder Beruf hat ja seine Gewohnheiten, seine Sichtweisen, seine seine Erfolgsstorys, wie er unter seinen Gesichtspunkten zu guten Lösungen kommen kann. Das Problem, speziell bei Nachfolgeprozessen, ist, dass es so komplex ist, dass in ganz verschiedenen Dimensionen ganz verschiedene Ansätze und Lösungen notwendig wären und eigentlich und die Betroffenen, für die muss dann am Ende alles zusammenkommen, sonst stimmt es nicht und irgendwie hinkt dann der Prozess. Und wir als Dienstleister verstehen dann oft nicht, wenn es nicht läuft, weil in Dimensionen, die wir nicht im Auge hatten, Fragestellungen offen geblieben sind, die nicht versorgt sind. Und dann wissen wir oft nicht, woran es überhaupt hängt, beziehungsweise was wir unseren Kunden raten müssten, mit wem sie sich da ins Benehmen setzen müssten, um diese Fragen für sich zu klären.
Ja. Also mir gefällt sehr die Formulierung, da gibt es Fragen, da gibt es Themen, die nicht gut versorgt sind. Das hat so ein bisschen auch was von einem medizinischen Aspekt und das gefällt mir sehr gut. Ich denke, wir kommen da nachher noch einmal drauf. Du hast schon ein bisschen von dir berichtet, was du für einen Werdegang hast, also etwas ganz anderes als der Werdegang eines typischen Anwalts, eines typischen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfers. Vielleicht nochmal die Frage, wie kommst du denn von der Familientherapie oder von der therapeutischen Arbeit über die systemische Unternehmens- und Unternehmerberatung nun auch zur Nachfolgeberatung?
Nachfolgefragen sind natürlich in jeder Beratung von professionellen und Organisationenfamilien immer mal wieder mit aufgetaucht. Aber am meisten hat es mich eigentlich jetzt getroffen, als ich selbst als Klient, als Ratsuchender das Bedürfnis hatte, sowohl das Unternehmen als auch die Stiftung zu übergeben, als auch das private Familienvermögen zu übergeben. Und es hat sich herausgestellt, dass unsere Tochter, die uns geblieben ist, zwar Psychologin ist und psychotherapeutisch interessiert ist, dass sie aber weder Interesse hat, ein Institut für Weiterbildung im Organisationsbereich zu leiten, noch dass sie besonders unternehmerisches Interesse hat, noch eigentlich, dass sie sich dafür interessiert, Vermögensverwalterin zu sein. Und dann habe ich gemerkt, ich habe eigentlich niemanden, an den ich übergeben kann. Und dann habe ich mich selbst auf die Suche gemacht nach Dienstleistern und habe bei kleinen Family Offices hier gesucht und habe festgestellt, ich finde Menschen, die würden gern Liegenschaften verwalten. Ich finde Rechtsanwälte, die sich interessieren. Ich finde Steuerberater. Ich finde psychologischen Rat, die mir sagen, wie ich mit der Tochter umgehen müsste, damit sie sich in diesem Prozess richtig findet. Aber alles hat nicht so recht zusammengepasst. Und ich hätte gerne jemanden gehabt, der diese integrative Sichtweise von sich aus mitbringt und mich auch ein Stück an der Hand nimmt, mir Modelle zeigt, wie solche Lösungen aussehen können und wohin das führen kann. Und ich habe gemerkt, dass zwar Leute gerne Finanzvermögen verwalten, dass sie gerne Liegenschaften verwalten, dass sie gerne Rechtslösungen suchen, dass sie aber eigentlich ich niemanden gefunden habe, der in der Lage ist, diese Aspekte sinnvoll zusammenzubringen, sodass ich mir selbst bei dir und bei anderen eigentlich Rat suchen musste und versuchen musste, es selbst zu integrieren, irgendwie zusammenzukriegen, mir eine Landkarte zu bilden, um was für ein Problem handelt es sich bei uns eigentlich und wie sind eigentlich sinnvolle Landkarten, es abzubilden und sinnvolle Schritte, es zu lösen. Und da habe ich mich erstmal alleingelassen gefühlt und ich habe mir sehr gewünscht, dass in unserem ja großen Netzwerk von 6000 Beraterinnen und Beratern ich jemanden finde, der eigentlich integrativ sich dieser Themen annimmt und mich auch ein Stück an der Hand nimmt.
Vielleicht erstmal vielen Dank, dass du das so offen teilst. Das ist großartig. Und was ich so höre, ist, dass du vom Berater zum Betroffenen geworden bist, hast dann aber nicht resigniert, sondern so wie ich deine Lebensgeschichte auch bisher immer kennengelernt habe. Du hast dann gesagt, okay, da muss ich jetzt was draus machen, und es ist eine Idee entstanden, Nachfolgeberatung einfach weiterzuentwickeln durch bestimmte, ja, neue Ausbildungs- oder Beratungsformate. Auch das wollen wir ja nachher noch mal ein bisschen detaillierter anschauen. Aber die Erfahrung war also, dass du selber gemerkt hast, ich frage das einfach noch mal, weil es so eindrücklich war, dass du selber gemerkt hast, dass diese Gesamtheit der Fragen nicht integriert und aus einer Hand beantwortet wurde, sondern dass man dir eigentlich immer nur Teillösungen oder Teilaspekte angeboten hat.
So ist es. Und die Integration, die Integration, die Beurteilung, was brauche ich eigentlich, was, wie, in welchem Maße und wann brauche ich es und wie passt das eine zum anderen, die wurde eigentlich am Ende mir überlassen.
Ja, ja.
Und da habe ich mir sehr gewünscht, dass wir Beratungsformate und Know-how entwickeln, beziehungsweise solche, die da in der Beziehung schon Erfahrung haben, das sammeln und daraus Lernprozesse für andere Professionelle machen, damit dieses Feld einfach besser versorgt wird.
Ja, super. Bevor wir an der Stelle weitermachen, ich bin sehr neugierig, wie du von der Betroffenheit zum Weitergekommen bist, würde ich aber gerne nochmal einen Exkurs machen, weil ich vermute, dass viele unserer Hörer die Art von Beratung, die du im Laufe deines Lebens praktiziert hast und um das herum du ein Ausbildungsinstitut entwickelt, gegründet hast, das dann eben auch Kern deiner unternehmerischen Aktivitäten war, die du jetzt eben, wie du es eben berichtet hast, auch übergeben wolltest oder übergeben möchtest. In diesem Beratungsansatz taucht immer wieder das Wort systemisch auf. Man liest das auch mittlerweile an vielen anderen Stellen. Ich habe aber den Eindruck, so richtig Klarheit herrscht darüber nicht. Ich habe eben schon ein paar Dinge gehört von dir, die ich so mit systemisch verbinden würde. Da ist die Rede von einer Landkarte, da ist die Rede von Rollen und diesen Dingen. Magst du mal für unsere Hörer ganz kurz skizzieren, was ist systemische Beratung? Was heißt das eigentlich?
Also klassisch kennen wir eigentlich eine Sachberatung. Da wird aus irgendeiner Sachperspektive ein Problem skizziert und dafür Lösungen entworfen.
Und ich darf dich unterbrechen, das ist die klassische Steuerberatung. Ich will Steuern sparen und dann wird der Steuerberater aufgefordert, einen Betrag X oder einen Prozentsatz Y einzusparen. Ist das so richtig?
Ja, das ist eine klassische, aus irgendeiner Sachperspektive gesteuerte Beratung. Und wenn man merkt, okay, da ist eine Person auf der anderen Seite und diese Person hat ein Problem, sich zu steuern, dann wird das oft so nebenher mitgehandelt. Und Persönlichkeitsentwicklung, dass jemand mit seinen Problemen irgendwie umzugehen lernt, ist auch etwas, was man versteht, sieht es aber eher als Eigenart dieser Person. Man kann sich aber fragen, wer ist eigentlich eine Person? Ein Mensch ist in verschiedenen Rollen ja ganz verschieden als Person. Das kennst du ja auch, wenn du in beruflicher Umgebung bist, dann bist du anders, wenn du als Gesellschafter oder Mitwirkender in deinem Unternehmen tätig bist oder wenn du deinen Klienten gegenüber arbeitest, und du bist ein ganz anderer Mensch, als wenn du im Privatleben oder im Sport oder sonst wie tätig bist. Also wir haben festgestellt, dass, was ja ganz naheliegend ist, dass jeder Mensch natürlich nur in seinen Rollen, in seinen Umgebungen zu verstehen ist. Das heißt, man muss das Zusammenspiel mit anderen Menschen, anderen Rollen, anderen Umgebungen verstehen, sonst versteht man nicht, wie ein einzelner Mensch sich verhält und wie er sich entwickelt. Und manchmal ist es so, dass es eigentlich, das kennt jeder im Organisationsbereich natürlich auch, dass es oft strukturelle Zusammenhänge sind, von denen die Menschen mehr betroffen sind, als dass sie selbst das für sich in der Hand hätten. Und deswegen ist der systemische Gesichtspunkt der, dass man sich eher ein Mobile vorstellt und dass man guckt, wenn man an einer Stelle was anstößt, was das eigentlich im Zusammenspiel mit den anderen Aspekten bewirkt. Das ist das der eine Gedanke des Systemischen. Der andere Gedanke des Systemischen ist die wirklichkeitskonstruktive Perspektive. Das heißt, wir sagen, Wirklichkeit ist nicht was Objektives, sondern ist immer die Wirklichkeit dessen, der mit ihr umgeht. Das heißt, wir können eigentlich die Wirklichkeit eines Menschen und zum Beispiel unseres Klienten nur verstehen, wenn wir erkunden, wie aus seiner Sicht seine Wirklichkeit aussieht. Und wir vergleichen das dann ab mit unserem Bild derselben Wirklichkeit. Und dann stellen wir fest, könnten wir, wenn wir so gucken würden wie er, die Probleme anders anschauen, anders lösen. Das heißt, die Wirklichkeit ist nie nur Sachwirklichkeit in irgendeiner Weise, sondern immer Beziehungswirklichkeit zwischen Menschen und der objektiven Wirklichkeit. Das ist die zweite Dimension, die wir sehr ernst nehmen im Systemischen. Und das Dritte ist, dass wir entsprechend natürlich die Kommunikation auch darauf ausrichten, dass wir unsere Intuition darauf ausrichten, was den Menschen, was die Beziehungen sonst noch bewegt, außer dem, was wir an der Oberfläche inhaltlich wahrnehmen können und versuchen, das anzusprechen und miteinander gemeinsam auszutauschen, um ein tiefergehendes Verständnis des Umgangs mit Wirklichkeit von uns selbst und von den anderen zu erwerben.
Ja, so komprimiert, aber auch so klar habe ich das wirklich noch nie gehört. Vielen Dank dafür. Das heißt, liege ich richtig, wenn ich sage, es gibt vordergründig, wenn du beratend tätig warst oder die Menschen, die in deinem Institut ausgebildet wurden, in eurem Institut ausgebildet wurden, an die werden Sachfragen herangetreten. Bei uns sind es eben meinetwegen steuerliche Gestaltungen oder eben auch Nachfolgefragen, dass aber eine gute, tragfähige Lösung nicht automatisch oder in der Regel sogar nicht entsteht, indem ich mich auf die reine Sachfrage konzentriere, sondern indem ich eben die Ebenen in welcher Wirklichkeit, das klingt fast despektierlich, ist ja überhaupt nicht so gemeint, in welcher Realität, in welcher Wirklichkeit lebt der andere und wie kann ich den überhaupt erreichen, wie kann ich das abgleichen und so weiter und so fort, dass ich das bei der Sachlösung berücksichtige, dass ich schaue, ist er jetzt in der Rolle eines Unternehmers oder in der Rolle eines Familienvaters unterwegs. Das alles sind also Aspekte, die ich berücksichtige, um dann aber auch eine Sachfrage zu lösen. Ist das so richtig?
Ja.
Ist das,
Die Sachfrage hat ja in der Regel die Funktion, irgendwie Lebensvorgänge zu steuern. Mhm. Vorgänge sind immer die Vorgänge, an denen Menschen beteiligt sind. Und deswegen nützt es nichts, eine Lösung in der Sachfrage zu haben, wenn die nicht gleichzeitig eine Steuerungslösung ist für die Menschen, die mit diesen Sachen umgehen.
Ja, ja. Also ich selber kann das nur bestätigen. Ich berichte oft davon, dass ich häufig eben Mandanten erlebt habe, die in unsere Kanzlei gekommen sind und einen Vertrag oder ein steuerliches Regelwerk haben wollten und wo sich aber herausstellte, dass es am Ende gar nicht so sehr um die detaillierte rechtliche oder steuerliche Regelung ging, sondern dass es darum ging, mittels einer rechtlichen Regelung, sagen wir mal, eines neuen Gesellschaftervertrages, Gesellschaftsvertrages oder, Beziehungen zu regeln. Und da habe ich eben auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ein guter Vertrag, wenn es oft hängt es wirklich auch ein bisschen vom Glück ab, diese Dinge regeln kann, aber dass es eben keine Garantie gibt, weil man eben bei einem Vertrag die ganzen Aspekte, ich will die nicht nochmal aufzählen, du hast das so toll gemacht, oft unberücksichtigt lässt. Und deswegen habe ich auch für mich entschieden, dass ich, wenn es irgendwie geht, solche Themen versuche vorzuschalten und dann kann, das wäre jetzt auch nochmal eine Frage an dich, ein neuer Gesellschaftsvertrag, eine neue Familienverfassung, um auch schon mal Elemente aus der Nachfolgeberatung zu nehmen, ein Instrument sein, Beziehungsgeflecht neu zu regeln, Fragezeichen, aber erst, wenn die anderen Themen geklärt sind.
Ja, über die Reihenfolge kann man sich da unterhalten. Man kann natürlich auch anlässlich eines solchen Vertragsentwurfs über diese anderen Themen reden. Aber ich möchte ja den Spieß einfach mal umdrehen. Du bist doch eigentlich derjenige, der nachfolgemäßig sehr viel Erfahrung hat. Und du hast ja irgendwann entschieden, dass dir nicht ausreicht, deine Sachexpertisen zu entwickeln. Wie ist eigentlich dein eigener Weg gewesen? Und was hat dich dann interessiert? Was hat dich begeistert? Was hast du gelernt und was hat es dir genutzt?
Ja, der Interviewer wird zum Interviewten. Das finde ich klasse. Ich will das gerne erzählen. Ich darf an dieser Stelle eben auch hier sagen, dass ich eben in dem Institut von Bernd eine Prozessberaterausbildung absolviert habe, also Grundlagen systemischer Beratung erlernt habe. Und dahinter steht eine Reihe von Erfahrungen. Ich habe, wie gesagt, viel Beratung in Familienunternehmen gemacht. Ich habe viel Nachfolgeberatung mit Kollegen zusammen gemacht. Ich selbst bin ja kein Anwalt. Ich halte es für ganz wichtig, dass in Nachfolgeberatung auch ab einem bestimmten Zeitpunkt oder punktuell Rechtsberatung, Anwälte integriert sind. Und ich bin über diese Arbeit zu einem etwas anderen Feld gekommen, nämlich zur Konfliktmoderation und Mediation. Und ich habe ganz viele Konfliktfälle, ganz viele Konflikte zur Moderation und möglichst zur Lösung, zur Begleitung einer Lösung bekommen, die ihre Ursache, wie sich nach und nach für mich herausstellte, in missglückten Nachfolgeberatungen oder sagen wir mal Nachfolgeregelungen bekommen haben. Beispiel: Ein Vater entscheidet sich, das Unternehmen an einen Sohn zu übergeben und spricht mit dem Sohn, der nicht Unternehmensinhaber und Geschäftsführer wird, sagt, wir fahren Wochenende weg, ich muss was mit dir klären, führt ein langes Gespräch. Der Sohn nickt, sagt aber nichts und vielleicht sogar anlässlich des Todes des Vaters oder anderer einschneidender Ereignisse explodieren unterdrückte Emotionen und es kommt zum Streit zwischen Bruder, zwischen den beiden Brüdern und es passiert so, dass Forderungen gestellt werden, die sogar die Unternehmensfortführung bedrohen. Oder ich erlebe, dass Nachfolge missglückt, weil die Übergabe zwischen Vater oder Mutter, also sagen wir mal zwischen der älteren Generation und der jüngeren Generation, zwar formal geregelt ist, aber nicht gelebt wird. Und dann die jüngere Generation einfach die Brocken hinwirft und sagt, du mischst dich ja immer noch in alles ein. Und dann passiert das zu einem Zeitpunkt, wo die ältere Generation kaum noch handlungsfähig ist, weil sie wirklich alt ist, weil sie vielleicht auch krank ist. Und wieder ist mindestens mal der Leidtragende das Unternehmen und die dort Beschäftigten, weil es auf einmal an Führung mangelt. Jetzt kann man im Rahmen der Konfliktmoderation, der Mediation oft dort Dinge regeln, weil ein großer Vorteil, so hart das jetzt klingt, da ist, es ist nämlich persönlicher Schmerz und persönliche Betroffenheit da, die es oft erst möglich macht, vermeintlich möglich macht, dass Schritte gegangen werden, dass Konsequenzen, die überfällig waren, gezogen werden. Aber in der Regel sind Schäden im Beziehungsgeflecht oder auch auf der Vermögensebene schon länger da. Und so bin ich dazu gekommen, was kann man eigentlich bereits im Beratungsprozess machen, dass man später nicht einen Mediator braucht und diese Konflikte, ja, zumindest, sagen wir mal so, vielleicht nicht völlig vermeiden kann, aber die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es nicht zu diesen Konflikten kommt, reduzieren kann. Und da habe ich eben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass eine gute Nachfolgeberatung, die allein rechtliche, wir dürfen nicht vergessen, erbschaftssteuerliche Gesichtspunkte, die einfach wahnsinnig zentral sind, unser Erbrecht und vor allen Dingen unser Erbschaftssteuerrecht macht vieles möglich, aber eben nicht alles. Und das sind limitierende Faktoren. Und dass aber alleine diese Faktoren berücksichtigend, ist nicht automatisch eine gute Beratung gibt. Und dann habe ich geforscht und gesucht und bin eben auf diese Aspekte, die du uns vorhin näher gebracht hast, gekommen. Und heute versuche ich eben mit Kollegen zusammen es immer so zu machen, dass wir beide Aspekte berücksichtigen. Ob wir das schon integrativ machen, das müssten unsere Mandanten, unsere Kunden sagen. Aber zumindest versuchen wir das, dass wir erstmal auf der Beziehungsebene, auf der Wirklichkeitsebene arbeiten, bevor wir steuerliche Aspekte oder erbrechtliche und so weiter und so fort Aspekte dort hineinbringen. Und ich kann nur sagen, seitdem ich das mache, habe ich den Eindruck, sind die Lösungen passgenauer und was zu erwarten war, aber das muss man eben auch wissen, die Beratungsprozesse dauern deutlich länger. Es gibt viel mehr hin und her und vor und zurück und das ist wohl oft notwendig, damit es passt. So, das war jetzt eine lange Antwort auf deine Frage, aber ja, ich bin dazu gekommen.
Ich bin auch richtig erleichtert, weil ich bin ja eigentlich kein Integrationsberatungsspezialist, sondern ich bin eigentlich Lernspezialist. Also ich habe ja nicht umsonst eine Schule gegründet und entwickelt. Und mich interessiert immer, wie können Professionelle, die natürlich ihre nützlichen und wirksamen Gewohnheiten entwickelt haben, so wie du das gerade geschildert hast, einfach noch weitere Aspekte mit aufnehmen und nicht nur nebenbei, sondern als Teil ihrer professionellen Dienstleistungen, als Teil ihrer Vorgehensweise integrieren. Und meine Aufgabe war immer, wie kann man Menschen, die dafür Kompetenzen mitbringen, untereinander ins Lernen bringen? Und vielleicht wollte ich dich gerade mal fragen, wie hast du denn eigentlich diese Seminare am Institut, welche Erfahrungen hast du dort gemacht und auf welche Weise hat dir dort das etwas zugetragen zu dem, was du heute besser machst als vorher?
Also da könnte man natürlich jetzt ganz, ganz viel zu sagen. Das wäre mindestens Stoff für einen weiteren Podcast. Vielleicht das Wichtigste ist die Erfahrung. Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste. Und das würde ich eben auch gerne allen Menschen, die aus der Fachberatung kommen, sei es Unternehmensberater, Rechtsberatung oder Steuerberater, sagen, wenn man einen gesteuerten, moderierten Prozess anfängt, dann darf man auf den Erfolg dieses Prozesses vertrauen. Wir Steuerberater, wir Unternehmensberater, wir betriebswirtschaftlich geprägten Menschen, wir glauben, dass wir viel tun müssen, um einen erfolgreichen Beratungsprozess, Nachfolgeprozess zu garantieren. Und für mich war die Erfahrung am Institut in vielen Lernsettings und dann auch später bei der Anwendung, dass es nicht so sehr darauf ankommt, den Erfolg zu erzwingen, vielleicht sogar gar nicht darauf ankommt, sondern einfach darauf zu vertrauen, dass wenn Menschen sich auf einen gut strukturierten, moderierten Prozess einlassen, dann kommt automatisch was Gutes heraus, nur eben nicht das, was Einzelne oder alle geglaubt haben, was das Ziel sein muss. Und das war für mich, glaube ich, du merkst, ich rede etwas langsamer, weil ich nochmal drüber nachdenke. Ich glaube, das war für mich die entscheidende Erfahrung und das bringt für mich in der Rolle des begleitenden Beraters unglaublich viel Gelassenheit.
Das glaube ich sehr gerne. Also du bist eigentlich von einer direkten Lösungsorientierung ein Stück weggekommen und eher zur Frage, wie kannst du die Menschen, die ihr Problem selbst lösen und auch langfristig, auch wenn Änderungen kommen, anpassen müssen, wie kannst du die eigentlich in einen Kommunikations- und Lernprozess miteinander bringen, wobei sie eben wesentliche Gesichtspunkte, die sie beschäftigen, nicht außen vor lassen, sondern wirklich immer wieder mit Geduld einarbeiten und auf diese Weise eigentlich selbst in die Lage versetzt werden, langfristig ihre Steuerprobleme in der Familie, in den Systemen, in denen sie zu lösen sind, auch miteinander zu lösen. Also eigentlich ein Stück Lernkultur selbst erfahren und einführen in deinen Kundensysteme.
Ja, also ich glaube wirklich, das ist genau das Zentrale. Und um eben auch den zuhörenden Fachberatern das zu sagen, das bedeutet natürlich nicht, dass wenn Lösungen auf einmal diskutiert werden, die beispielsweise aus erbschaftssteuerlicher Sicht nicht funktionieren oder die rechtlich nicht funktionieren oder von denen man eben weiß, dass es nicht geht. Also ich mache mal ein Beispiel. Uns wird in diesen Prozessen wird sehr häufig, wenn sie gut laufen, so eine Idee geboren, wir wollen alles einstimmig entscheiden. Das ist immer so ein Punkt, wenn da weiß man, jetzt läuft der Prozess gerade gut, es herrscht große Harmonie vor. Und da muss man dann natürlich sofort sagen, das ist alles schön und gut, aber ihr braucht auch die Fähigkeit, in schwierigen Situationen mit Mehrheitsentscheidungen Dinge zu machen. Ihr könnt nicht hier auf so ein, ja, ich nenne das mal etwas despektierlich, Harmonieprinzip setzen. Das heißt, auf den Prozess vertrauen, aber durchaus auch zwischendurch von Experten immer wieder sagen lassen, das sind jetzt Ideen, die sind machbar und das sind Dinge, die gehen eben nicht. Und aus diesem, ja, es ist vielleicht so ein bisschen so ein Wechselspiel, entsteht eben eine Lösung, genau wie du gesagt hast, die die Beteiligten selber entwickeln und die dadurch eben eine ganz andere Aussicht auf Erfolg und spätere, so bin ich ja dazu gekommen, Konfliktfreiheit haben. Das ist genau so, erlebe ich das, ja.
Und ich will gerade, weil es mir auch darum geht, die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen drauf zu bringen, sich vorzustellen, wie könnte denn für Sie ein Ergänzungs- und Lernprozess da aussehen? Gerade diese Nachfolgefragen, je nachdem, auf welcher Ebene sie stattfinden, in welcher Phase sie stattfinden, ob sie mehr auf der Unternehmensseite, mehr auf der Familienseite klemmen und so weiter, sind derartig vielschichtig und komplex, dass es eigentlich keine schematischen Lösungen gibt und keine Vorgehensweisen, die man immer empfehlen kann. Und die Sache wird ja auch unterschiedlich aufgezogen, je nachdem, was die Hauptprofession des Betreuenden ist. Und bei uns wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass außer bewährten Lösungen, die an Beispielen vorgetragen werden, an denen man selbst Maß nehmen kann, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den Fällen und den Praxisbeispielen, die sie selbst erleben, dass sie damit in einen Lernprozess mit den anderen gehen, dass sie in kollegialer Beratung vorstellen, was für Fragestellungen sie haben, sich befragen lassen, wie sie damit umgehen und dann von anderen Menschen, die andere Wirklichkeiten haben, andere Vorgehensweise, die in einem anderen Lebensalter sind, die eine andere Berufsorientierung haben, die eine andere Rolle in solchen Prozessen haben, eigentlich gespiegelt kriegen, wie sie da anders drauf gucken und auf diese Weise einfach die Perspektiven sehr erweitert werden und sie Ideen kriegen, wie sie selbst ihren Ansatz erweitern können oder woran es klemmt, dass sie mit der Art und Weise, wie sie bisher versuchen, die Fragestellungen zu lösen, nur begrenzten Erfolg haben. Ja. Und das ist eine ganz vielschichtige Art zu lernen, ohne dass auch da es ein Schema gäbe, was alles in den Kanon dieser Lerninhalte gehört. Welche Erfahrung hast du denn da gemacht?
Ich kann im Grunde genommen nur sagen, dass du das Lernen an eurem Institut genau richtig beschrieben hast. Das hat sehr viel immer mit dem Lernen am eigenen Fall und eben auch mit diesem, ja, ich habe es oft erlebt als Ping-Pong zwischen ich gebe was rein und andere, mit denen ich im Lernprozess bin, geben was zurück, dass das einfach eine völlig neue Art von Erwachsenenlernen und Beratungskompetenz ausbauen ist, aber eben extrem hilfreich und den Horizont erweiternd ist. Genauso ist das.
Und das ist ja, dazu muss man ja die gleichen Kompetenzen erlernen, wie eben Betreuende aus verschiedenen Fachdisziplinen lernen müssen, um miteinander zu arbeiten, um Betreuungsnetzwerke, die integrative Betreuung für den Kunden zusammenführen. Ich glaube, du wirst mir das bestätigen, dass es eben normalerweise nicht so ist, wenn jeder aus seiner Perspektive einfach redet, dass man dann wechselseitig sich gegenseitig da wirklich was geben kann, sondern das muss man in fallbezogenen Lernprozessen, Dialogprozessen wirklich üben, um eine gemeinsame Sprache und gemeinsame Haltungen dafür zu finden.
Ja, also Das ist eine wunderbare Überleitung, weil wir wollen ja unbedingt noch auf unser gemeinsames Ziel, nämlich wie kann integrative Beratung zwischen unterschiedlichen Professionen gelingen? Was ist das und wie kann sie vor allen Dingen gelingen, noch zu sprechen kommen? Das ist eine wunderbare Überleitung. Ich habe dich jetzt so verstanden, dass du sagst, es braucht auf jeden Fall ein Minimum an Wissen um die Expertise des anderen. Also man muss ein bisschen wissen, welche erbrechtlichen, erbschaftssteuerlichen Rahmenbedingungen es gibt. Man muss kein Erbschaftssteuerberater sein, aber man muss zumindest ein bisschen darum wissen, bis dahin, also es gibt eine Erbschaftssteuer und die spielt auch mit bei Unternehmensnachfolgen und so weiter und so fort. Und die Fachberater, die müssen eben so ein bisschen wissen um die systemische Beratung. Darum war das auch wirklich klasse und hilfreich heute, dass du überhaupt mal so ein paar Grundzüge berichten konnte, um was geht es da. Also habe ich dich richtig verstanden. Es braucht eine Grundkompetenz, ein Grundwissen um das, was die anderen machen und einbringen.
Ja, also jeder kommt ja sozusagen mit einem geläufigen Repertoire, das er erworben hat im Laufe seiner Weiterbildung und seiner Ausbildung und seiner Berufsausübung. Und irgendwie erfasst es eben nicht genügend Aspekte. Und jetzt ist die Frage, wie kann man sich Aspekte dazu holen, ohne dass man überflutet wird mit 1000 Ideen, die man gar nicht integrieren kann. Also wie kann man selbst das so schildern, dass die anderen verstehen, welches Problem einen beschäftigt und können selbst überlegen, was kann ich aus meiner Berufsorientierung, aus meiner Erfahrung da hinzufügen, und zwar nicht konkurrierend, sondern ergänzend, und zwar möglichst so, dass ich, wenn ich eine Idee äußere, ich den anderen frage, ob er die versteht, ob er mit der Idee was anfangen kann, ob er eine Vorstellung davon hat, wie er das in den künftigen Beratungsprozess einbeziehen kann. Und dann prüfe ich bei mir wieder, ist es das, was ich gemeint habe? Ist das, was mir, worauf ich aufmerksam geworden bin, wäre das dadurch besser versorgt, als es vorher versorgt war? Und das melden wir dann, wie du es vorher so schön gesagt hast, in diesem Ping-Pong-Spiel zurück. Das heißt, das Lernsystem, das Kooperationssystem, die lernen mit der Zeit, sich gegenseitig wohl dosiert, ergänzend dienlich zu sein und sich nicht gegenseitig mit der Einseitigkeit ihrer Expertise zu überfluten.
Ja, also das würde ich aus meiner Erfahrung und dem bisher Erlebten zu 100% unterschreiben. Das ist, wie ich finde, eine sehr schöne Beschreibung dessen, was am Ende ein guter, integrativer Beratungsansatz, Beratungsprozess sein kann. Ich würde es um einen Aspekt ergänzen, und das wäre eine Kompetenz, von der ich glaube, sie braucht zumindest, oder die muss zumindest bei einem in diesem Prozess ausgeprägt sein, nämlich die Steuerung des integrativen Prozesses. Ja. Ich habe keine guten Erfahrungen gemacht in der Summe, wenn man kompetente, unterschiedliche Berater zusammenstellt und sagt, das ist das Team, das diesen Prozess begleitet. Dann hat man zwar die Kompetenzen, aber es ist eben dem Zufall überlassen, ob dieses Ping-Pong funktioniert und ob auch darauf geschaut wird, was ist zu welchem Zeitpunkt notwendig. Also tendenziell ist es eben so, dass zum Ende eines Nachfolgeprozesses steuerliche und anwaltliche, rechtliche Fragen einen Schwerpunkt spielen müssen. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, in der Regel mit erbschaftssteuerlichen Feinheiten, ich hau mal einfach nur sowas raus wie Lohnsummenregelung und Behaltensfristen am ersten Tag eines Nachfolgeprozesses zu beginnen. Und solche Dinge und viele andere Dinge, auch die Organisation dieses Ping-Pongs, dazu halte ich es für sinnvoll, dass aus dem Team einer ausgewählt wird, der steuert. Steuert heißt, Bernd, du kannst nochmal sagen, wie du Steuern verstehst und erlebst. Steuern heißt nicht führen, heißt nicht der Chef sein, sondern Steuern, darunter verstehen wir, glaube ich, was ganz anderes, ne?
Ja, ich glaube, sich ein Bild davon zu machen, um was für eine Fragestellung wir es im Moment hauptsächlich handeln, was eigentlich geklärt ist, was ungeklärt ist, ob wir überhaupt die Menschen schon einbezogen haben, die für eine längerfristige Klärung notwendig ist. Wer gehört überhaupt mit auf die Bühne? Wir verwenden da ja sehr gerne die Theatermetapher. Um das Stück nachher stimmig spielen zu können, müssen wir erstmal ein Drehbuch haben. Was kommt zuerst, was kommt danach? Wer tritt wann auf? Und da braucht es irgendjemanden, der sich davon eine erste Skizze macht, aufgrund des Verständnisses des Systems, mit dem er arbeitet, und dann einen Vorschlag macht, in welchen Formen man diese Menschen zusammenbringt, um diese Fragen aufzuwerfen und schrittweise zu entwickeln. Und dann gibt es natürlich eine rollierende Planung. Je nachdem, was sich in jedem nächsten Schritt ergibt, merkt man, dass Aspekte in den Vordergrund treten, die vielleicht vorrangig behandelt werden müssen, die man vorher gar nicht gesehen hat. Zum Beispiel, dass ein Kind sich aus der ganzen Sache ausgeschlossen fühlt, der eigentlich sich Hoffnung gemacht hatte, da irgendwelche Rollen einzunehmen, dass es erst wichtig wäre, über gegenseitiges Verständnis der Entwicklung, über Berufslebensentwicklung, über Entwicklung der Rolle, die man in der Familie spielt, miteinander zu reden, bevor man dann danach noch mal weiter mehr über die fachlichen Aspekte von Rollen reden kann. Und es ist vielleicht, ich glaube, die Hörer merken das ja, dass wir eigentlich nicht sehr flüssig ein Problem benennen können oder Lösungen bieten können, wie man sowas abarbeiten kann, sondern dass wir eigentlich auch als Professionelle immer wieder stocken und im konkreten Kontakt mit den Menschen und den Systemen, mit denen wir arbeiten müssen, eigentlich wagen müssen, uns auf ein Abenteuer einzulassen, was sich da jetzt als Fragestellung, als Sinn ergibt, und situativ entwickeln müssen, was in dem Fall vielleicht der wichtigste nächste Schritt ist. Und vielleicht ist der gar nicht der richtige. Deswegen brauchen wir eine Kommunikation untereinander, mit der wir uns ständig co-steuern und korrigieren können. Dass jemand sagt, ja, das finde ich jetzt eigentlich alles ganz gut, aber ich merke, ich kriege jetzt Angst, dass ich um meinen Eigentumsanteil oder um mein gesellschaftliches Gewicht in der Unternehmen betrogen werde. Lass uns erstmal klären, wie das unter den Gesichtspunkten dieser Gerechtigkeiten in der Familie gesehen wird, unter den Notwendigkeiten fürs Unternehmen, unter rechtlichen und steuerlichen Gesichtspunkten. Also dass man wirklich lernt, miteinander sich die Bälle, sich klar zu werden, welche Bedürfnisse wer in diesem Prozess eigentlich hat, und ein Steuerungsteam auch zu werden.
Ja.
Es kann meist nicht ein einzelner hier ein sinnvolles Drehbuch für die Abläufe entwickeln, sondern man muss eine Erfahrung haben, wie man Drehbücher skizziert und weiterentwickelt und sich mit den anderen abstimmen. Wie wollen wir es denn jetzt zusammen machen? Wenn wir es so und so machen würden, würde es jedem einleuchten, dass das wahrscheinlich der nächstbeste Schritt ist. Und dann müssen wir gucken, wo wir dann sind, und dann neu planen.
Genau. Das ist fast schon so etwas wie ein Schlusswort. Ich wage trotzdem noch mal einen Schritt zurück. Das hast du sehr, ich bin richtig beeindruckt, nochmal sehr gut zusammengefasst. Ich würde dich gerne fragen, weil ich glaube, diese Frage liegt jetzt bei den Hörern. Wir haben ja sehr unterschiedliche Gruppen, die uns zuhören, im Raum. Was glaubst du, kann jeder betroffene Unternehmer, Fachberater, sagen wir mal Anwalt oder systemischer Berater, kann jeder diese Steuerungsfunktion bei entsprechender Ausbildung oder Erfahrung wahrnehmen? Oder sagst du, nee, eigentlich kann das nur die Profession?
Nee, ich würde da überhaupt kein Silo-Denken befördern. Im Gegenteil, wir wollen ja weg von diesem Silo-Denken, sondern jede Profession kann hier in den Lead gehen. Das Wichtige ist ja nur, dass sie merkt, wenn sie mit dem, worüber sie genügend Urteilsfähigkeit und Steuerfähigkeit hat, dass dann keine hinreichenden Lösungen rauskommen oder dass keine nachhaltige Lösung auch für das Seelenleben der Familie, für die Beziehungen, für die Lebensläufe der beteiligten Menschen sind, dass sie dann dafür eine Wahrnehmung haben, dass sie eine gewisse Sprache haben, das anzusprechen, und dass sie dann Menschen kennen, die sie zuziehen können, um diese Fragen ergänzend zu besprechen. Das kann also dann von einem rechts- oder kaufmännisch orientierten Menschen ausgehen. Das kann aber natürlich genauso vom Psychologen ausgehen, der sagt, ja, die psychologischen Themen würde ich so und so angehen. Aber wenn wir das so und so machen, dann gibt es niemanden, der das Familienvermögen sinnvoll verwaltet. Oder es gibt eine angemessene Rechtsnachfolge als Gesellschafter für die Familie. Wir brauchen jemanden, der sagen kann, was das sachlich möglich ist und was nicht möglich ist. Und dann kann ich mit demjenigen zusammensprechen und wir können übersetzen, was bedeutet das für das Seelenleben der Familie und umgekehrt. Also ich glaube, keine unserer Professionen hat hier einen natürlichen Anspruch, sonst wäre es ja nicht notwendig, diese enorme Integrationsleistung, die wir eigentlich noch vor uns haben und für die wir Lernformen suchen und für die wir Begegnungsformen suchen, die das überhaupt zu entwickeln. Also wir sind einige Menschen im Feld, einige Berater haben hier schon sehr gute Erfahrungen gemacht, sehr lange Erfahrungen, wie du zum Beispiel. Und trotzdem wirst auch du wahrscheinlich sagen, und dann gibt's immer wieder die Begrenzungen, wo du eigentlich ein Netzwerk brauchst. Du musst aber, es nützt dir nichts, wenn du, wie du vorher gesagt hast, du weißt, dass andere Menschen über andere Kompetenzen verfügen, sondern du musst mit denen Hand in Hand arbeiten können. Genau. Rausfinden, was muss ich dazu eigentlich lernen. Und wir bieten deswegen jetzt auch nicht ein Lernformat für alle an, weil auch das nicht leistbar wäre, sondern wir bieten praktisch für drei verschiedene Gruppen Lernformate an. Und entsprechende Orientierungsseminare wird es ja im Herbst auch vom Institut aus geben. Da ist einmal das Orientierungsseminar für die Betroffenen, also für Menschen aus den Familien oder den Unternehmen, in denen Übergangsprozesse zum Thema anstehen. Und auch das kann ja sehr verschieden sein. Das kann ein kleines mittelständisches Unternehmen sein, das kann ein großes Unternehmen sein. Das kann ein endlos aufgeschobene Kommunikation zwischen den Generationen sein oder es kann schon ein längst verfahrener Konflikt sein. Also auch das ist schon sehr divers. Aber es geht jetzt um die Menschen, die selbst Nachfolge als Betroffene steuern und mitsteuern. Und dieses Orientierungsseminar dient dazu, herauszufinden, wie sehr muss ich eigentlich die Regie im Nachfolgeprozess mitgestalten und nicht nur warten, was für mich dabei abfällt, wenn ich einen guten Nachfolgeprozess verantworten möchte. Und welche Lernprozesse, welche Qualifikationen sind eigentlich für wen in einem solchen Prozess notwendig? Und um da rauszufinden, da dient das Orientierungsseminar für die Betroffenen. Und dann haben wir ein Orientierungsseminar für Menschen, die mehr aus fachlichen Perspektiven kommen. Sei es aus dem kaufmännischen Bereich, aus dem rechtlichen, aus dem steuerlichen Bereich, aus dem Finanzbereich, die sagen, was muss ich eigentlich dazu lernen? Gibt es ein sinnvolles, vernünftiges Maß an Lernen, was den Human Factor, wie wir das nennen, betrifft? Was ich dazu nehmen soll, damit ich mit entweder selbst mehr Aspekte gut berücksichtigen kann oder wenn ich dann andere Professionen mit ins Boot holen möchte, dass ich mich mit denen verständigen kann, dass ich verstehe, was die tun und mit denen auch absprechen kann, was sie Sinnvolles tun. Also, und welche Lernformate, auch digitale Lernformate, gibt es da? Wir wollen ja nicht jetzt Steuerberaterinnen zu Experten für Familientherapie oder sonst was machen, sondern es geht ja darum, um eine sinnvolle, integrierbare und anwendbare Ergänzung. Und dafür entwickeln wir Lernformate. Und wer für sich klären möchte, ob er sich da entwickeln möchte und welche Formate er für sich nutzen könnte, der ist in diesen Orientierungsseminaren gut aufgehoben. Und dann haben wir noch dieses Riesenrepertoire an ausgebildeten Beratern. Wir haben ein Alumni-Netzwerk von 6.000 Beratern aus den letzten Jahrzehnten. Und viele von denen haben natürlich ihre eigenen Spezialisierungen entwickelt. Aber auch die müssen sich nochmal neu überlegen, was muss eigentlich dazukommen, dass ich wirklich voll auf Integration orientiert und auf Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen orientiert arbeiten kann. Und da ist auch ein Riesengeschäftsfeld, das eigentlich nicht gut bedient wird. Und ich glaube, es hätten viele Familien großen Nutzen davon, wenn sehr viel mehr Berater, also wenn sie selbst mehr könnten, die Betreuer zu nutzen, aber wenn die verschiedenen Betreuer und Betreuerinnengruppen auch lernen würden, wie man da Hand in Hand arbeitet und wie man das zusammenfügt, dass ein möglichst integrativer Prozess entsteht. Ist das ganze Feld eigentlich im Lernen.
Wie gesagt, es geht in diesen Seminaren, die an eurem Institut angeboten werden, eben nicht um Nachfolgeberatung, sondern es geht wirklich darum, von einer bestimmten Erfahrung und Ausbildung kommend diese integrative Kompetenz, vielleicht auch erst einmal nur den integrativen Blick zu schärfen, zu schulen. Und ich halte das für eine sehr gute Sache. Als ich davon gehört habe, war ich begeistert. Ich glaube, das ist, wie du das jetzt gerade nochmal sehr schön formuliert hast, für die betroffenen Unternehmerfamilien etwas ganz, ganz Wertvolles, wenn sich alle in diese Richtung weiterentwickeln. Und ich freue mich darauf, das verrate ich jetzt einfach mal, dass wir beiden ja auch weiter an diesem Thema arbeiten wollen, zusammen mit vielen anderen, die aus vor allen Dingen eurem Netzwerk dort schon aktiv sind. Und wir wollen diesen integrativen Ansatz alle miteinander weiterentwickeln, eben zum Nutzen solcher Lösungen und zur Vermeidung schlechter Nachfolgelösungen und noch wichtiger solcher Konflikte. Ich finde das wahnsinnig spannend und ich freue mich darauf. Unsere Zeit neigt sich dem Ende, Bernd. Gibt es noch etwas, was du ergänzen möchtest zum Schluss?
Ja, ich möchte vielleicht darauf zurückkommen, für mich als Betroffener. Ich muss sagen, es ist auch wirklich eine seelische Belastung, jetzt in meinem Fall für den, der übergeben möchte, obwohl ich schon vor 12 Jahren mit dem Übergabeprozess begonnen habe, da sind verschiedene Krisen wie Corona und Ähnliches dazwischen gekommen, bin ich immer noch nicht damit fertig. Und das macht mir klar, wie sehr das ein ungelöstes gesellschaftliches Problem für ganz viele ist und wie viel wirtschaftlicher Schaden dadurch entsteht und wie viel Leid bei den betroffenen Menschen entsteht, wo doch eigentlich Wirtschaften und Gestalten Freude machen kann. Und wenn man das gelingt, das abgestimmt Hand in Hand zu tun, man nicht nur unsere Gesellschaft voranbringt, sondern das auch eine Form des guten Miteinanders sein kann. Und deswegen ist es mir ein Herzensanliegen, wenn auch wir aus den Silos unserer fachlichen Orientierungen rauskommen und bereit sind, einen gewissen Teil unserer Kraft und unserer Lernbereitschaft drauf verwenden, uns mehr integrationsfähig zu machen und in integrativen Netzwerken zu arbeiten. Das bedarf einer gewissen Investition, fördert aber auch die Würde, dass man sich dem ganzen Leben stellt und nicht nur die eigene Perspektive optimiert.
Dem möchte ich eigentlich gar nichts mehr Inhaltliches hinzufügen. Wunderbar. Bernd, ich danke dir sehr für die Zeit, vor allen Dingen aber auch, dass du nicht nur die persönliche Beraterperspektive geteilt hast, sondern auch die Perspektive eines betroffenen Unternehmers. Ich glaube, das hat dem Thema noch eine ganz andere Tiefe und Note verliehen. Also vielen, vielen Dank für all das. Vielen Dank, dass du Gast in diesem Podcast warst. Und wir werden zusammen mit vielen anderen weiter an diesem Thema dranbleiben. Und ich darf die Hörer einladen, immer mal wieder bei Stückmann oder beim ISB oder wo auch immer zu schauen, was es an neuen Ideen und an neuen Entwicklungen bei dem integrativen Nachfolgeberatungsansatz gibt. Da wird es sicherlich noch eine weitere Entwicklung geben. Dazu ist das Thema, wie du jetzt gerade noch mal sehr deutlich gesagt hast, zu wichtig und eben auch für uns beiden und viele andere zu spannend. Bernd, vielen Dank.
Ich danke auch dir. Benedikt, und uns allen, dass wir bereit waren, dieses doch schwierige, holprige Thema, das sich nicht gleich glatt bügeln lässt, sorgsam zu bearbeiten und uns dieser Mühe zu unterziehen.
Danke.